a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge des The Vibes Magazine NBA Podcast. Na, Marius, ausgeschlafen?
Ja, ganz gut. Dafür, dass ich das Finals Game heute schon relativ früh angeschaut habe, bin ich einigermaßen fit. Du hörst dich auch ziemlich voller Energie an. War ganz geil, hinten raus zu spielen, ne?
Ja, absolut. Also war ein sehr interessantes, sehr spannendes Spiel. Nicht unbedingt das Hochwertigste, was wir bisher gesehen haben, definitiv nicht. Aber ja, wir haben auf jeden Fall eine richtig geile Serie. Die Bucks gleichen aus. 2-2 steht jetzt in der Serie. Sie gewinnen das Spiel 409-103. Hätte eigentlich so für den neutralen Fan nichts Besseres passieren können, oder?
Definitiv. Die fehlende Hochklassigkeit hast du ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Das sehe ich ähnlich. Dafür gab es aber so viele Storylines, die wir jetzt auch schön alle Stück für Stück abknabbern können. Individuell mega starke Performances, egal ob Booker, Middleton, auch Giannis am Ende wieder mit sehr, sehr geilen Stats. Auf der anderen Seite auch ein Star, der deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist mit Chris Paul. Gibt eine Menge zu besprechen, glaube ich. Womit würdest du gerne anfangen?
Ja, dann lass doch direkt mit Booker beginnen.
Ja, geil.
Ja, mega. Also war so ein bisschen Kobe-like, ne?
Ja, voll. Also hat sehr viel Spaß gemacht, ihm dabei zuzuschauen. 42 Punkte erzielt, 2 Assists verteilt. Das war ihm in dem Spiel nicht so wichtig. Er wollte vor allen Dingen selber scoren. Ultra effektiv gewesen mit 17 von 28 aus dem Feld. Und was ich besonders spannend finde eigentlich an seiner kompletten Statline, ist, dass er keinen einzigen Dreier getroffen hat. Ja. War da 0 von 3 und trotzdem 42 Punkte. Das erinnert schon so ein bisschen an die Black Mamba von früher. Hauptsächlich Midrange, bisschen Zug zum Korb, paar Freiwürfe dabei. Hat Spaß gemacht zuzuschauen.
Ja, interessante Statline auf jeden Fall. Auch, dass er nur einen Rebound und 2 Assists hat. Hat sonst nicht wahnsinnig viel gemacht, aber war halt wirklich unstoppable. Also die Bucks haben alles probiert. Sie haben verschiedene Verteidiger auf ihn geworfen. Chris Middleton, PJ Tucker und dann am Ende immer wieder Shrew Holiday. Aber es hat eigentlich alles nichts geholfen. Also Booker hat so ziemlich gescored, wie er wollte, nach Belieben. Hat allein im dritten Viertel 18 Punkte gemacht. Also ganz, ganz starke Partie von Booker und natürlich extrem bitter für die Suns, dass sie mit so einer Leistung das Spiel nicht gewinnen. Erinnert so ein bisschen an Game 2, wo Giannis so überragend gespielt hat und die Bucks das trotzdem verloren haben, ne?
Ja, definitiv. Also wenn dein Superstar so eine krasse Scoring-Explosion hast, dann musst du irgendwie als Team in der Lage sein, das auszunutzen. So ein Spiel jetzt zu verschenken von Booker ist schon echt sehr, sehr bitter. Ich habe vorhin auf Insta noch irgendwo eine kleine Liste gesehen. Er ist jetzt wohl auch der Spieler, der in seinen ersten NBA-Playoffs die meisten Punkte aller Zeiten erzielt hat. Also noch nie hat jemand, wenn er das erste Mal in den Playoffs stand, so viel gescored wie Booker. Ist da jetzt an Rick Barry, glaube ich, vorbeigegangen von den Warriors damals. Von daher, er ist aktuell auf einem historisch mega geilen Level. Wir haben im letzten Podcast vor 2-3 Tagen ja schon so ein bisschen über ihn gesprochen und vielleicht über die fehlende Konstanz. Das hat er jetzt wieder so ein Stück weit unterstrichen. Im letzten Spiel noch extrem ineffektiv gewesen. Die letzten anderthalb Viertel nur auf der Bank gesessen, gar nichts mehr geleistet. Und jetzt so eine Explosion und 42 Punkte auswärts in Milwaukee. Sehr, sehr geil und umso bitterer für die Suns, dass sie es nicht nutzen konnten.
Ja, das Einzige, wie gesagt, was ihn stoppen konnte, waren letztendlich nicht die Bucks, sondern seine Foul-Probleme. Hatte ähnlich wie die Andre Ayton relativ früh im Spiel schon Foul-Probleme, wurde dann im dritten Viertel, das kommt vielleicht noch dazu, ich habe es gerade schon gesagt, macht 18 Punkte allein im dritten Viertel und hat da eigentlich nur 6 Minuten gespielt. Also mit 5,50 oder so auf der Uhr hat Monty Williams ihn im dritten Viertel dann runtergenommen, weil er sein viertes Foul bekommen hat. Dann im vierten Viertel war er wieder drauf, hat dann auch relativ schnell sein fünftes Foul bekommen und ganz ehrlich, hätte eigentlich das Spiel auch definitiv nicht beenden dürfen, weil er ein ziemlich klares Foul in Transition an Shrew Holiday begangen hat. Hat ihn da beim Layup ziemlich mit der rechten Hand nach unten gezogen und hätte eigentlich hundertprozentig da sein sechstes Foul bekommen müssen und des Feldes verwiesen werden. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass das eigentlich ein ganz klares Foul war, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ich war vorhin mal kurz ein bisschen auf Twitter unterwegs, weil ich mir vorstellen konnte, was da während des Spiels wahrscheinlich schon an Memes und an Kommentaren zu entstanden ist. Und ja, war ziemlich unterhaltsam. Könnt ihr mal ein bisschen danach suchen, Booker Foul Call oder so. Da seht ihr ein paar Bilder von Adam Silver, wie er mal eben die Refs anruft und meint, kein Foul, kein Foul. Hier und da einen Referee, der die Augen zugebunden hat. Lohnt sich da mal reinzuschauen. Und war natürlich ein ganz klares Foul. Also sogar mehrere Aktionen, die man da hätte foulen können. Er trifft ihn am Oberkörper, er schlägt mit der Hand rein. Ja. Also da hätte es viele Argumentationen für einen Foulpfiff gegeben. Und ich glaube, keine einzige dagegen. Was ich aus Bookers Sicht aber noch eigentlich viel dümmer finde, war sein fünftes Foul. Also das sechste nimmt er dann halt in Kauf, um da irgendwie noch eine Chance zu haben, im Spiel zu bleiben. Aber das fünfte, Tucker hat gar keine Chance zum Ball. Der Rebound ist klar, ich glaube bei Torrey Craig oder so. Und dann stößt er ihm da so die Schulter rein. Also wie blöd kann man sein?
Ja, das war so ein Football-Tackle.
Viel zu emotional. Da muss er sich noch ein bisschen mehr unter Kontrolle haben.
Ja, das definitiv. Ja, wäre auf jeden Fall verdammt bitter gewesen, wenn die Bucks das Spiel dann verloren hätten, weil Booker am Ende auch noch wichtige Punkte gemacht hat, obwohl er eigentlich, das haben wahrscheinlich auch viele Bucks-Fans dann gedacht, er eigentlich gar nicht mehr auf dem Feld hätte stehen dürfen. Deshalb, am Ende gut, dass die Bucks das gewonnen haben, und das bringt uns dann auch zum zweiten Akteur, der eine Wahnsinns-Performance abgeliefert hat, und das ist Chris Middleton. Der hat sich in dem viel zitierten Chris Middleton Lifecycle mal eben wieder zu Prime MJ entwickelt und eine richtig krasse Performance aufgelegt, stand am Ende bei 40 Punkten, also nicht viel unter Devin Booker, dazu noch 6 Rebounds, 4 Assists, seine Quoten waren nicht ganz so überragend wie von Booker, 15 von 33 aus dem Feld. Aber was mir da vor allem gefallen hat, war einfach die Aggressivität, mit der Middleton gespielt hat, ne? Also das ist genau das, was alle immer von ihm fordern. Er ist, wenn man ehrlich ist, offensiv der bessere Spieler im Vergleich zu Jrue Holiday, der vielseitigere Spieler. Und von dem her richtig, richtig krasse Performance von Middleton. Und du hast letzte Woche im letzten Podcast noch drüber gesprochen, dass wir genau dieses Game von Middleton noch nicht gesehen haben, aber bestimmt sehen werden, ne? Und da ist es.
Ja, musste irgendwann kommen. Du hast den wichtigsten Punkt, finde ich, auch schon angesprochen, die Aggressivität. Der muss einfach die Würfe nehmen. Am Ende ist es gar nicht so wichtig, ob dann da irgendwie 35, 45 oder wie viele Punkte auch immer rauskommen, sondern man muss einfach wissen, dass das eine klare Waffe ist. Die Suns müssen sich mit ihm beschäftigen, sie müssen sich auf ihn einstellen, sie müssen ihn anders verteidigen, dadurch gibt es auch wieder Räume für die anderen, und das war einfach ultra gut. Er hatte irgendwie im dritten Viertel oder so, glaube ich, schon 26 Field Goal Attempts oder sowas gehabt, und da wusste man, okay, das ist jetzt der Chris Middleton, den Giannis auch als Co-Star braucht. Giannis selbst konnte sich dann ein bisschen zurücknehmen, und Middleton war eiskalt am Ende. Richtige MJ-Momente dabei gehabt, super eng gecovert worden und trotzdem aus der Midrange alle möglichen Würfe reingeknallt, Freiwürfe bekommen, immer wieder dann auch das Screen and Roll mit Giannis gesucht, das wir ja schon oft viel häufiger eigentlich sehen wollten und auch gefordert haben. Im vierten Viertel haben sie es dann im Prinzip Play für Play die ganze Zeit gelaufen, eins nach dem anderen, immer die gleiche Aktion mit unterschiedlichen Outcomes. Hier mal Giannis angespielt, dann wieder Middleton mit dem eigenen Wurf. Das war schon sehr, sehr gut, und endlich mal eine Milwaukee Offense, wie sie auch effektiv sein kann, ist ja doch häufiger mal das Problem, dass das ein bisschen zu sehr stagniert.
Ja, fand ich auch. Also fand es vor allem gut, dass wir am Ende dann immer wieder das Pick and Roll mit Giannis und Middleton gelaufen sind. Hätte mir das teilweise über das gesamte Spiel vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gewünscht. Da haben wir im Vorfeld kurz drüber gesprochen, aber vielleicht ist es auch gut, wenn man sich das so ein bisschen aufhebt. Ist vielleicht fast so ein bisschen ähnlich wie bei den Golden State Warriors damals, dass Pick and Roll mit KD und Steph Curry natürlich anders zu bewerten, weil das zwei krasse Shooter sind, das Giannis definitiv nicht kann. Aber das war ja trotzdem immer dann die ultimative Waffe, die man am Ende immer noch mal auspacken konnte, wenn es drauf ankam. Und so ein bisschen war das heute Nacht im Spiel das Thema, dass die Suns nicht wirklich verteidigen konnten. Und das wurde dann am Ende im vierten Viertel auch immer wieder gut ausgenutzt.
Ja, definitiv. Haben sie sehr, sehr gut gemacht auf Milwaukee Bucks Seiten. Giannis insgesamt bisschen passiver, bisschen weniger energetisch, als man ihn in den letzten beiden krassen Partien gesehen hat, also 41 und 42 Punkte jeweils gescored hat. Lag das auch aus deiner Sicht so ein Stück weit an der Spielweise von Middleton oder haben die Suns irgendwie defensiv bisschen was verändert? Was war da so dein Fazit zu der Leistung vom Greek Freak?
Also erstmal muss man, glaube ich, festhalten, dass er natürlich im Vergleich zu den beiden Partien davor ein bisschen weniger gescored hat, aber er stand am Ende trotzdem bei einer überragenden Statline von 26 Punkten, 14 Rebounds, 8 Assists, 3 Steals, 2 Blocks, 58% aus dem Feld, 50% Freiwürfe immerhin. Aber klar, er war deutlich weniger aktiv. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl vielleicht sogar, dass er ein bisschen körperlich so ein bisschen Probleme hatte, also ein bisschen kaputt gewirkt hat zwischendurch, was ja auf jeden Fall auch, ja, was man ihm nicht verdenken kann, wenn man sieht, was er in den beiden Partien davor abgerissen hat. Aber ein Punkt war sicherlich auch das, was du gerade angesprochen hast. Ich glaube, er hat dann schon auch gemerkt, okay, Middleton hat einen guten Abend, man muss ihm die Würfe geben und das hat er dann auch gemacht. Er hat außerdem irgendwie ganz gut an den Boards aufgeräumt, immer wieder Offensiv-Rebounds geholt, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, und hatte am Ende auch einen extrem wichtigen Block gegen die Andre Ayton im vierten Viertel, den er mal richtig böse abgeräumt hat. Ich glaube, es war Ayton oder was, Crowder?
Ja, Ayton? Nee, war Ayton.
Ja, also insgesamt trotzdem eine ziemlich starke Partie von Giannis. Er hat, das Einzige, was mich wirklich gestört hat, war, dass er wieder zwei richtig dumme Dreier genommen hat, beziehungsweise einen und dann wirklich direkt danach, im nächsten Angriff, direkt den zweiten hinterher. Da habe ich nur wieder gedacht, oh nein, bitte nicht. Aber er hat es dann auch wieder gelassen. Von dem her passt das. Und ja, insgesamt doch wieder eine ziemlich starke Partie vom Griechen.
Ja, ich glaube, solange es bei den zwei Versuchen belässt, ist das ja vielleicht auch noch im Rahmen. Er hatte auch im letzten Spiel, glaube ich, zwei genommene Dreier und keinen getroffen. Wenn er dann aufhört, soll es mir von mir aus recht sein. Wir haben neulich mal mit Tim gequatscht, der ja auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast dabei war. Der hat eine spannende Geschichte erzählt, wie ich finde, wie Richard Jefferson erzählt hat, wie er so ein bisschen zum Shooter gemacht wurde in der NBA, indem der Shooting-Coach ihm einfach gesagt hat, hey, du musst jetzt so und so viele Würfe nehmen. Ich glaube, es ging darum, einen Dreier pro Spiel nehmen zu müssen. Ja. Und wenn du den triffst, dann ballerst du weiter. Und wenn du ihn nicht triffst, dann lässt du es sein. Und da muss ich jetzt die letzten zwei Spiele schon so ein bisschen dran denken, wenn man Giannis sieht. Vielleicht soll er einfach zwei Dreier nehmen. Und wenn er einen davon trifft, darf er noch einen probieren. Ja. Und wenn er keinen trifft, dann lässt das sein. Und das hat er jetzt getan. Also er hat die zwei probiert, keinen getroffen und dann sein Spiel umgestellt. Das finde ich dann absolut akzeptabel und die Versuche ja auch wert.
Ja, definitiv. Also es ist sicherlich keine schlechte Option, das stimmt schon. Aber er muss es dann halt eben auch, muss dann auch so diszipliniert sein, das dann eben auch zu lassen. Was nicht immer der Fall war in dieser Saison in den Playoffs.
Genau. Und wie du es auch insgesamt gesagt hast, trotzdem ein super dominantes Spiel mit der wichtigsten Szene, wie ich finde, in der gesamten Partie, dem Block von Ayton. Wenn die Suns da nochmal gescored hätten, wäre es direkt wieder deutlich enger gewesen. Die Bucks konnten dann auf der anderen Seite direkt ein paar Punkte erzielen und natürlich auch jetzt so im Nachhinein, wenn das der Titel für die Bucks werden sollte, wenn Giannis Finals MVP wird, hat man da eine ganz geile Szene, die man in jedes Highlight Reel von ihm irgendwie mit reinpacken kann. Mhm. Auch hier auf Twitter vorhin direkt wieder Vergleiche mit LeBron hergezogen worden und seinem Block damals in den Finals gegen Andre Iguodala in Game 7. Bisschen lächerlich aus meiner Sicht, da dann zu überlegen, was war jetzt der wichtigere, der bessere Block, weil ich glaube, so eine Aktion, wie LeBron da gezeigt hat, wird man wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten irgendwie in dem entscheidenden NBA Finals Game nicht nochmal sehen. Nichtsdestotrotz muss man ja die Aktionen vielleicht auch nicht immer direkt alle gegenüberstellen. Es war eine geile Aktion von Giannis und das von LeBron war ja GOAT-würdig, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Gut, dann wie sollen wir weitermachen? Sollen wir mal auf die Spieler gucken, die vielleicht nicht ganz so gut unterwegs waren an dem Abend? Oder noch ein Satz kurz zu Khris Middleton, was ich da auch noch krass fand. Er hat immer wieder verdammt schwierige Würfe getroffen, wenn das Spiel so ein bisschen auf der Kippe stand. Also die Suns waren öfter mal im Verlauf des Spiels so auf 5, 6, 7 Punkte weg. Und dann hat man immer so gedacht, okay, jetzt könnte das Spiel so ein bisschen kippen, die Suns könnten richtig wegziehen. Und dann hat Middleton in der Regel irgendeinen relativ schwierigen Dreier reingehauen. Also hat auch immer seinem Team nicht nur im letzten Viertel das gegeben, was gebraucht hat, sondern das ganze Spiel über immer wieder so ein bisschen die Runs der Suns gestoppt, mit extrem schwierigen Würfen. Und da bin ich dann doch echt mal gespannt. Also wenn man seinen Lifecycle mal wieder anguckt, dann, wenn wir jetzt sagen, okay, das war die Prime MJ Performance, dann spielt er im nächsten Spiel Kyle wieder Kuzma. Kyle Kuzma, dann wird er kritisiert, spielt dann direkt besser in Game 6 und dann hätten wir in Game 7 in einem potenziellen, wenn es soweit kommt, wieder Prime MJ.
Ja, wenn sie es bis dahin schaffen, ne? Also jetzt eine Kuzma-Performance im nächsten würde wahrscheinlich eine Niederlage bedeuten, ja, für die Bucks, und dann stehen die Suns schon sehr, sehr dominant da, aber ja, bleibt abzuwarten. Ist auf jeden Fall eine ziemlich geile Geschichte mit seinem Cycle, weil er es halt auch einfach Spiel für Spiel genau einhält.
Ja gut, dann lass uns aber mal zu den etwas weniger schönen Stories kommen. Fangen wir vielleicht an mit dem dritten Star von den Bucks, Jrue Holiday. Ja, kein so wahnsinnig gutes Spiel von ihm, ne? Vor allem offensiv. Ich meine, defensiv ist man es von ihm gewohnt, dass er stark spielt. Hat er auch diesmal wieder. War also ja jetzt auch keine Katastrophe. Aber was man schon sagen muss, also in der Offensive, gerade seinen eigenen Abschluss, stand am Ende bei 13 Punkten, 4 von 20 aus dem Feld, 0 von 5 Dreiern, also Shotmaking war definitiv nicht vorhanden in dem Spiel. Hat allerdings noch 7 Rebounds, 7 Assists und 3 Steals beigetragen und stand am Ende dann trotzdem bei einem Plus-Minus von 8. Also insgesamt, ja, auch keine, wie gesagt, keine katastrophale Performance von Holiday. Aber es ist schon auffällig, ja, wie schlecht er gerade am Brett finisht, ne? Also so ein bisschen die Stories bei ihm in diesen Finals bisher, dass er wahnsinnig viele Korbleger verlegt.
Ja, ist für mich auch unbegreiflich. Offensiv ist das eine absolute Nullleistung, die er da im Moment zeigt. Und ich weiß nicht, ich finde, dadurch, dass man jetzt einfach andere Ansprüche an ihn stellen sollte, ist es für mich schon recht nahe an einer katastrophalen Leistung. Also er hat mehr Würfe nehmen dürfen als Giannis, einen mehr, hat aber nur die Hälfte der Punkte erzielt. Klar ist er defensiv irgendwie stark, konnte dann gegen Booker gestellt werden, als der total heiß lief. Gestoppt hat er ihn ja aber auch nicht, was man vielleicht auch nicht erwarten kann, wenn jemand das so im Flow ist, wie die Book das halt war. Die Steals sind cool, die er dann geholt hat. Das ist alles in Ordnung, aber ich habe halt diesen Monster-Trade vor der Saison schon so ein bisschen im Hinterkopf, ne, was die für den alles losgeworden sind, wie viele Picks die weggeschickt haben, was sie ihm für einen riesigen Vertrag gegeben haben. Da darf man ihn halt, finde ich, nicht mehr daran messen, wie man es letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch gemacht hat. Er ist kein Rollenspieler in dem Team. Also auch wenn wir ihn im letzten Podcast als einen der Rollenspieler mit genannt haben, am Ende hat er so viel gekostet wie ein Star, kostet so viel Gehalt wie ein Star und hat auch irgendwie das Selbstverständnis, im All-NBA-Defense-Team zu stehen, All-Star zu werden, was weiß ich alles. Und dann muss einfach viel, viel mehr kommen als in dem Spiel. Und wenn es nur 2 oder 3 Dreier sind, die er noch trifft, dann ist das für die Bucks ein deutlich entspannterer Abend als mit der Leistung, die er jetzt gezeigt hat.
Ja, definitiv. Also es ist auch gar nicht, man muss ja auch fairerweise sagen, wenn er 2 Dreier trifft und dann irgendwie bei 19 Punkten steht und 7 Rebounds und 7 Assists, ja, ich glaube, dann kommt diese Diskussion gar nicht so wirklich auf. Er hat 5 von 5 Freiwürfen getroffen, was wichtig war. Generell ganz interessant, dass die Bucks insgesamt 24 von 29 gegangen sind. Also eigentlich nur Giannis verworfen. Was auch ganz interessant ist, also starke Leistung von den Bucks an der Linie. Aber ja, Middleton, also ich finde vor allem die Layups teilweise echt krass, weil er zieht dann relativ viel zum Korb, kommt da auch gut in seine Würfe rein, und dann legt er diese Dinger da irgendwie links und rechts am Korb durch, oder es gab eine Szene, da hat er einen Offensiv-Rebound geholt und dann völlig überhastet gefühlt den Ball einfach gegens Brett geworfen, ja, wo ich mir auch gedacht habe, ja, bleib doch ein bisschen ruhiger, geh nochmal runter und dann leg den einfach rein. Also das ist schon komisch. Und was mich dann in dem Spiel auch noch gestört hat, war, dass er teilweise auch zu viele Würfe einfach genommen hat. Also auch schlechte Würfe, wo ich mir dann gedacht habe, okay, du hast keinen Rhythmus, es funktioniert nichts bei dir. Du hast neben dir einen Spieler, Chris Middleton, der phasenweise echt alles getroffen hat. Und wenn der dann einen Wurf nimmt, einen Dreier mit der Hand im Gesicht, okay, dann ist es irgendwie in Ordnung, weil ja, er hat gezeigt, dass er einen guten Abend hat. Aber Holiday hat immer wieder Würfe gehabt, auch früh in der Shot Clock, die er dann genommen hat, irgendwelche Midranger oder auch ja auch Dreier, gut verteidigte Dreier, wo ich mich einfach wirklich gefragt habe, okay, was ist jetzt der Grund, dass er diese Würfe nimmt? Habe ich nicht verstanden.
Ich finde ihn unglaublich schwierig irgendwie einzuordnen und zu bewerten. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt die Hälfte der Würfe nur genommen hätte, dann würden wir wahrscheinlich gerade hier sitzen und sagen, er muss aggressiver sein, er muss mehr ziehen, er muss sich mehr Würfe selber erarbeiten. Auf der anderen Seite hat er dann schon auch in ein paar Situationen wieder die richtige Entscheidung getroffen. Relativ spät am Ende hat er einen Offensiv-Rebound mitten aus der Masse da irgendwie rausgepflückt und da ist er dann schön rausgetrippelt, hat Middleton den Ball gegeben, Middleton ist mit Giannis das Screen and Roll gelaufen. Das war genau perfekt. Also es ist irgendwie ein schwieriger Spieler, aus dem ich auch nicht so richtig schlau werde und wo ich nicht so richtig weiß, wo ich ihn einordnen soll. Er hat einfach ein unfassbares Potenzial und deswegen erwartet man auch vielleicht manchmal ein bisschen zu viel von ihm. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Spielen entwickeln. Auch da kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass wenn auf einmal ein Dreier direkt am Anfang fällt, vielleicht noch ein zweiter Dreier im ersten Viertel, dann hat der wieder Selbstvertrauen, dann fallen die Layups alle und dann könnten wir auch noch einen großartigen Jrue Holiday in den Finals sehen.
Ja, da bin ich gespannt. Also ich sehe jetzt kein Spiel von ihm, ehrlicherweise, in der Serie, wo er dann irgendwie 35 Punkte oder so irgendwas macht. Glaube ich irgendwie nicht. Aber brauchen die Bucks ja auch nicht. Da können wir nachher vielleicht auch nochmal drauf gucken. Aber Off-Season-Thema für ihn auf jeden Fall, Abschluss am Korb. Bisschen üben, bisschen Layups üben. Aber dann lass uns mal zum nächsten Spieler kommen, der ja eine ziemliche Off-Night hatte gestern. Und das ist der Point Guard, Chris Paul. Hat 36 Minuten gespielt, 10 Punkte, 4 Rebounds, 7 Assists, kein Steal, 5 von 13 aus dem Feld, kein Dreier getroffen, 0 von 2 und dazu katastrophal, fast am gravierendsten neben den fehlenden Punkten, 5 Turnover. Also wirklich richtig, richtig schlechtes Spiel, kann man nicht anders sagen, von Chris Paul. Und vor allem, ja, man muss es auch sagen, die Tür für eine Vorentscheidung war relativ weit auf, ne? Mit der Performance von Booker, 42 Punkte. Man verliert am Ende mit 6. 6 Punkte sollte Chris Paul, also 16 Punkte sollte Chris Paul normalerweise machen. Die Niederlage geht schon ein Stück weit auch einfach auf seine Kappe, oder?
Ja, voll. Also ich glaube, wir sollten auch den Spitznamen Point God zumindest für den Podcast erstmal ein bisschen außen vor lassen. Den hat er sich nach dem Spiel mal so gar nicht verdient. Unfassbares Deadline. Also für einen Spieler, der seine ganze Karriere irgendwie darauf hinarbeitet, in den Finals zu stehen, der jetzt die große Chance hat, irgendwie sein Lebenswerk fast zu vergolden mit dem Ring, das geht gar nicht. Also da muss mehr kommen, da muss er mehr erzwingen, da muss er irgendeinen Weg finden, um Punkte zu erzielen. Du hast die Leistung von Booker angesprochen. Das ist ja zum einen die Vorlage für ihn, dann die Suns über die Linie doch noch zu ziehen, weil der Kurs da eben ultra performt. Und dazu kommt ja noch, dass er seinen stärksten Verteidiger dadurch verloren hat. Also es stand da nicht mehr Jrue Holiday gegen ihn, sondern der ist eben zu Booker gegangen. Und gerade dann muss doch Chris Paul denken, oh krass, jetzt werde ich hier schon mit einem Connaughton oder so verteidigt. Jetzt muss ich richtig performen. Jetzt muss ich den komplett vernaschen und die Spieler um mich herum auch in die richtigen Situationen und Positionen bringen. Das hat er absolut nicht geschafft. Ganz, ganz schwacher Abend von ihm.
Ja, es war auch ganz interessant. Man hatte im dritten Viertel, also es war die komplette erste Halbzeit war schon extrem ruhig von Paul. Und dann hatte man im dritten Viertel ganz kurz das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl zumindest, als Booker runtergegangen ist, dann war eigentlich klar, okay, jetzt muss Chris Paul übernehmen und dann hat er relativ schnell auch zwei Abschlüsse genommen und 4 Punkte gemacht. da hatte ich dann so kurz das Gefühl, okay, krass, auch auf DAZN haben es die Kommentatoren gesagt, boah, der hat einen Schalter, den kann er einfach umlegen, was für ein Typ. Und im dritten Angriff hat er dann direkt wieder einen Turnover fabriziert, der unnötig war. Und dann war das Strohfeuer schon wieder vorbei. Ja, ganz, ganz schwieriges Spiel von Chris Paul.
Und Thema Turnover ist insgesamt eins, was bei ihm ja normalerweise immer irgendwie in einer positiven Anekdote dann endet. Aber das ist ja im Moment, finde ich, erschreckend. Gerade in einem der letzten Angriffe, als er da gegen Giannis war, glaube ich, ja, den Ball verliert, wo er total unnötig in irgendein Crossover reingeht gegen den riesen Giannis, der sich da vor ihm auftürmt, statt nochmal zwei Schritte rauszugehen. Zwar genug Zeit auf der Shotclock, ganz unnötiger Ballverlust und überhaupt nicht Chris Paul-like.
Ja, auch relativ spielentscheidende Szene vielleicht sogar. Und man muss auch sagen, wenn man sich mal die Leistung von Chris Paul über die einzelnen Spiele jetzt hinweg anschaut, dann zeigt der Trend schon relativ deutlich nach unten. Wenn wir jetzt mal nur auf die Punkte gucken, 32 in Spiel 1, dann 23, 19 und jetzt 10. Also das ist schon, ja, kann man sich schon Sorgen machen als Suns-Fan, oder?
Ja, definitiv. Das einzig Positive ist es vielleicht, dass es bald nicht mehr weiter nach unten geht und er sich ja dann wieder ins Positive entwickeln muss, weil wie negativ wird er nicht anfangen zu scoren. Von daher, irgendwann ist er sein Tal vielleicht durchlaufen, vielleicht bekommt er jetzt auch nochmal einen Push dadurch, dass sie wieder zu Hause spielen, dass die eigene Crowd, die eigenen Fans wieder da sind. Wir haben es auch vor ein paar Tagen schon angesprochen, dass ja jetzt die Pausen relativ lange sind. Ich glaube, es sind wieder 3 Tage oder so bis zum nächsten Spiel. Das heißt, er kann sich nochmal sammeln, wieder ein bisschen neu fokussieren und dann ist er durch seine ganze Erfahrung sicherlich auch in der Lage, tatsächlich den Schalter dauerhaft umzustellen und wieder so eine großartige Performance zu zeigen, wie er es zum Beispiel im entscheidenden Spiel gegen die Clippers gezeigt hat.
Ja, bin ich gespannt. Ich meine, die Pause tut ihm sicherlich nicht weh. Man darf ja auch nicht vergessen, dass er 36 ist. Vielleicht ist es ja doch auch so ein bisschen eine körperliche Sache. Man weiß es nicht. Was ich aber auch noch interessant finde, ist so die generelle Anzahl von Turnover, die Chris Paul in der Finals-Serie bisher produziert. Er steht da jetzt insgesamt bei 17 in 4 Spielen. Wenn man das mal hochrechnet und mal annimmt, dass es in ein Game 7 geht, dann steht er am Ende bei 30 Turnovern und ist da ganz, ganz weit vorne, wenn es um die meisten Turnover in der Finals-Serie geht. Magic Johnson und LeBron James stehen da auf einem unrühmlichen Platz 1 mit 31 Turnovern. Und danach mit 30 Turnovern ebenfalls Magic Johnson, Draymond Green und Steph Curry. Und da würde sich dann auch Chris Paul einreihen. Wäre auf jeden Fall ungewohnt. Und ich fand es vor allem in dem Spiel gestern halt so krass, weil er ja nicht mal unbedingt der war, der die ganze Zeit den Ball in der Hand hatte. Also gestern war eigentlich, oder heute Nacht war eigentlich Devin Booker derjenige, der die absolute Hauptlast getragen hat, der eigentlich in jedem Angriff gesucht wurde. Natürlich war er dann eine Zeit lang wegen Foul Trouble auf der Bank, aber trotzdem, also in so einem Spiel darf es dir als Chris Paul eigentlich absolut nicht passieren, dass du ins Spiel eigentlich so wahnsinnig krass eingebunden bist und ständig den Ball hast, dass sie da 5 Turnover unterlaufen.
Ja, definitiv. Die 4 Turnover, die sich Booker da erlaubt hat, mit denen kann man deutlich besser leben, weil er eben 42 Punkte gemacht hat, weil er in jedem Angriff super involviert war und auch die beiden, die du gerade genannt hast, die auf Platz 1 stehen, was die meisten Turnover in einer Playoff-Serie angeht, Magic Johnson und LeBron James 2016, die hatten ja einfach die ganze Zeit wirklich ausschließlich den Ball. In jedem Spiel, egal ob Game 1 oder Game 7, waren die komplett involviert, haben den ganzen Angriff geleitet. Das hat Chris Paul heute Abend nicht getan und deswegen sind die 5 Turnover halt so schmerzhaft. Dennoch, ich hoffe einfach, dass er da irgendwie noch die Kurve bekommt, dass wir ihn nochmal auf dem besten Niveau auch in den Finals sehen können, weil wenn es bei ihm klickt, ist es einfach geil anzuschauen. Und dann hat er auch ein Spiel drin, wo er wieder 10 Assists zu 0 Turnover oder so bringt. Ganz am Anfang der Playoffs hatten wir da auch mal eine Statistik irgendwo zugesehen gehabt. wie viele Spiele in Folge er jetzt schon gar keinen Turnover mehr hatte und so viele Assists stehen dagegen und so. Also das kann schnell in die andere Richtung kippen. Aktuell sieht's aber nicht wirklich gut aus Phoenix Suns Sicht.
Ja, sicherlich auch eine Konsequenz oder eine Folge aus der dann doch relativ starken Defense und dem starken Druck, den Jrue Holiday aufbaut, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv. Ja, dann lass uns doch mal noch auf ein paar andere Spieler gucken, die nicht so ganz im Fokus standen, aber vielleicht lass uns mal mit DeAndre Ayton anfangen. 6 Punkte, 17 Rebounds, 5 Assists, also er hat auf jeden Fall an den Brettern relativ gut dagegen gehalten, als einziger Suns-Spieler, wenn man ehrlich ist. Wie hast du Ayton gestern gesehen oder heute Nacht im Spiel?
Ja, DeAndre Ayton lebt natürlich auch viel davon, dass er eben von Chris Paul eingesetzt wird. Also das ganze Lob, das er jetzt eingeheimst hat, das war ja immer direkt auch mit CP3 irgendwie verknüpft. Viele der Punkte konnte er halt machen, weil er so genial bedient worden ist. Wenn bei Chris Paul dann so ein bisschen das Spiel hängt oder es nicht so wirklich gut läuft, dann merkt man das auch direkt bei DeAndre Ayton, zumindest am offensiven Ende. Ich finde super, dass er trotzdem so aktiv war, dass er halt 17 Rebounds einsammeln konnte. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich und war auch sehr wichtig, um die Suns ein Stück weit im Spiel zu halten. Sie haben zwar das Rebounding-Game dann trotzdem mit 8 verloren, und die Milwaukee Bucks haben unglaubliche 17 Offensiv-Rebounds gesammelt. Das spricht jetzt vielleicht auch nicht unbedingt für den Center vom gegnerischen Team. Aber stell dir mal vor, wie das aussehen würde, wenn er halt nicht die 17 Dinger noch gesammelt hätte, sondern nur seine 7 oder so. Dann wäre das Spiel viel, viel deutlicher und viel, viel schneller auch beendet gewesen. Ja. Von daher, die offensiven Struggle würde ich da so ein bisschen auch in den Zusammenhang mit Chris Paul setzen, auch weil, wenn die Offense über Devin Booker läuft, halt nicht so viele Assists für Ayton dabei rumkommen, sondern er dann viel selber den Abschluss sucht. Von daher nachvollziehbar und hoffentlich dann auch wieder auf dem aufsteigenden Ast, wenn es bei Chris Paul besser läuft.
Ja, würde ich ähnlich sehen. Und ich fand ihn in der Defense ehrlicherweise ganz gut. Also hat Giannis schon echt schwer gemacht, ne? Ich glaube, das war schon auch ein Punkt,
find ich auch.
Warum Giannis nicht so wüten konnte. Auch Points in the Paint war relativ ausgeglichen in dem Spiel, nachdem es im Spiel davor ziemlich eindeutig war. Aber vielleicht auch mal unabhängig von Ayton oder jetzt, weil wir gerade über Ayton und Chris Paul gesprochen haben, ein Riesenthema bei den Suns in dem Spiel, das sie auch gekillt hat, waren eben genau diese 2 Punkte, Turnover und Offensiv-Rebounds. 17 zu 5 ja. Turnover und ich glaube 17 zu 5 Offensiv-Rebounds. Die Bucks hatten insgesamt 19 Würfe mehr aus dem Feld. Das ist schon eine ordentliche Nummer, ne? Also da, sie haben fast 11% weniger getroffen und trotzdem gewinnen sie am Ende das Spiel. Und das war so ein bisschen auch die Story des Spiels. Ich habe es vorhin schon mal gesagt am Anfang des Podcasts, man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Suns eigentlich wegkommen, dass sie eigentlich das Spiel so ein bisschen im Griff hatten, aber sie haben dann immer wieder durch zugelassene Offensiv-Rebounds oder durch dumme Turnover, wo sie irgendwie nicht ganz da waren, oder wo die Bucks teilweise auch einfach wacher waren, die Tür offen gelassen. Und am Ende haben sie Bucks dann genutzt.
Ja, die Suns haben das Spiel größtenteils selber verloren. Also sie sind nicht von den Bucks jetzt einfach total dominiert und geschlagen worden, sondern ein bisschen besser aufpassen, ein bisschen mehr den Ball behaupten, ein bisschen mehr Chris Paul dazu. Und dann ist das ein klarer Auswärtssieg für die Suns und halt vielleicht auch genau den Sieg, den du dann in Milwaukee brauchst, um die Serie für dich entscheiden zu können. Von daher werden die Suns da ein paar Tage lang jetzt ordentlich dran zu knabbern haben. Auf der anderen Seite die Bucks mit nur 5 Turnovern, das ist natürlich auch krass gut über eine gesamte Finals-Partie, sehr, sehr stark und haben dann die Fehler und die Lücken, die Suns ihnen da gegeben haben, auch mega gut ausgenutzt.
Ja, ein Spieler, über den ich noch kurz sprechen möchte, ist Pat Connaughton, der meiner Meinung nach echt ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Also 11 Punkte am Ende, 9 Rebounds, auch, glaube ich, 2 Offensiv-Rebounds, hat 3 von 7 seiner Dreier getroffen und war auch defensiv jetzt keine so krasse Liability wie in den Spielen davor, wobei das wahrscheinlich eher weniger an ihm lag als an Chris Paul, der das nicht so ausnutzen konnte. Aber trotzdem muss man sagen, also wenn Pat Connaughton so spielt, dann ist es genau das, glaube ich, was man sich von ihm erwartet bei den Bucks. Also er kommt rein, er trifft irgendwie 2, 3 Dreier, hustelt wie bekloppt, holt den einen oder anderen Offensiv-Rebound. Das ist dann genau das, was du erwartest. Und was ich bei ihm auch gut finde, er zögert null, wenn er irgendwie einen offenen Dreier hat, ne? Also er haut die Dinger einfach drauf. Und das ist, glaube ich, genau das, was du halt auch von einem Shooter oder von so einem Rollenspieler dann erwartest. Jetzt war das Ganze wieder ein Heimspiel. Jetzt muss man mal gucken, wie das auswärts wieder aussieht. Aber insgesamt fand ich eine ordentliche Partie von Connaughton.
Ja, definitiv. Ich finde auch defensiv, selbst wenn er dann mal nicht gegen Paul stand, sondern wenn er gegen Devin Booker verteidigen musste, der da ja immer wieder den Switch gesucht hat, hat das jetzt nicht so schlecht gemacht. Klar konnte auch er Booker nicht richtig stoppen, aber er war zumindest jetzt nicht ganz klar der schlechteste Spieler auf dem Feld. Er ist irgendwie voll in seiner Rolle halt aufgegangen. Also er muss diese Würfe, diese Dreier natürlich auch nehmen. Dafür ist er ja ein Stück weit da. Wenn er sie dann trifft, wirkt er direkt wie ein Star in seiner kleinen definierten Rolle. Von daher super, super Spiel aus seiner Sicht. Und auf der anderen Seite die Rollenspieler der Suns vielleicht nicht ganz so überzeugend gewesen, ne? Auch da haben wir ja schon andere Spiele erlebt gehabt. Einen Mikal Bridges, der schon 27 in einem Spiel aufgelegt hat. Da hätte einer noch ein bisschen größeren Schritt nach vorne machen müssen, gerade wo Chris Paul eben nicht da war, um abzuliefern, weil ein Star alleine in Devin Booker es am Ende halt dann doch nicht reißen kann, hat man bei den Bucks auf der anderen Seite ja genauso gesehen, neben Giannis jetzt eben mit der starken Partie von Chris Middleton.
Ja, absolut.
Die Bucks da vielleicht auch ein Stück weit im Vorteil, dass sie sich halt darauf verlassen können, dass entweder Holiday oder Middleton dann in die Bresche springen können, ne? Da würde vielleicht ein tatsächlich echter dritter Star, der auch von alleine kreieren kann, jetzt nicht wie DeAndre Ayton, der sehr, sehr darauf davon abhängig ist, dass jemand für ihn Würfe am Korb irgendwie generiert, würde den Suns vermutlich ganz gut tun.
Ja, absolut. Und das finde ich ist auch ganz interessant, wenn man sich jetzt mal die Serie bisher anguckt. Im Endeffekt war es bisher immer so, dass ein Star wirklich über 30 Punkte scoren musste und der zweite Star vom jeweiligen Team irgendwie 20, 25 gemacht hat und das Team, das geschafft hat, hat eigentlich bisher jedes Spiel gewonnen. Und jetzt kann man da vielleicht sagen, okay, eigentlich hatte man vorher gedacht, Chris Paul und Devin Booker sind da vielleicht die Konstanteren, die das vielleicht auch jeden Abend bringen können. Jetzt hatte man sowohl eine Offenheit von Booker als auch eine Offenheit von Chris Paul. Und auf der Gegenseite hast du halt bei den Bucks drei Spieler, die das bringen können. Giannis kannst du eigentlich, das ist eigentlich die Bank. Der bringt zumindest seine 25, 26 Punkte wirklich jede Nacht. Davon kannst du, glaube ich, ausgehen. Und dann hast du im Endeffekt eben zwei Optionen mit Middleton und Holiday, die das beide drin haben, dass sie das mal machen. Das finde ich ist ganz interessant, wenn man es mal einfach auf diese Duelle reduziert, dass man wirklich sagt, okay, du hast im Endeffekt einen Spieler, der ist eine Bank, plus zwei Optionen. Und auf der anderen Seite hast du im Endeffekt zwei Spieler, die abliefern müssen, die aber beide auch schon gewackelt haben. Da kann man so ein bisschen drauf runterbrechen. Also du brauchst als Phoenix Suns eigentlich Chris Paul und Devin Booker, die beide richtig gut spielen. Oder halt mal wirklich so ein Aussetzer, ich glaube, Ausreißer wie in Game 2, dass ein Mikal Bridges halt 27 Punkte macht. Aber da will man sich, glaube ich, nicht unbedingt drauf verlassen.
Umso größer der Druck dann jetzt für Chris Paul im nächsten Spiel wieder voll da zu sein und dann eine zuverlässige Scoring-Option auch darzustellen.
Ja, definitiv. Wird auch wirklich interessant. Game 5 startet in der Nacht, ich glaube, von Samstag auf Sonntag, richtig? 3 Uhr.
Jetzt hast du mich erwischt. Ich habe noch gar nicht geschaut. Ich kann es dir nicht sagen.
Ja, doch, oder? Oh, nee, sorry, ich bin schon wieder ganz falsch unterwegs. Ja, doch.
Samstag auf Sonntag. Sonntagmorgen, 3 Uhr Nacht.
Ja, perfekt.
Suns gegen Bucks.
Game 5. Gut, ich glaube, dann sind wir durch, oder? Mit unserer Besprechung von Spiel 4. Hast du noch was du loswerden möchtest?
Nee, soweit eigentlich erstmal nicht. Ich würde dann sagen, vielleicht hören wir uns ja am Sonntag oder am Montag schon wieder, um dann das nächste Spiel besprechen zu können. Mal schauen, was sich bis dahin verändert hat. Ich schaue mir heute Abend jetzt noch schön Space Jam an. Läuft ja seit heute an. Vielleicht können wir da dann noch ein kurzes Review im nächsten Podcast erwarten, ob der Film ein bisschen was kann oder ob es dann filmtechnisch doch eher wieder auf dem Niveau vom Vorgänger ist. Mal schauen, wie bekloppt die Handlung dieses Mal sein wird, was LeBron so als Schauspieler drauf hat. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und hab Bock drauf.
Ja, okay, dann schon mal viel Spaß und wir hören uns vermutlich am Sonntag wieder. Bis dann,
jo, hau rein. Jo, machen wir so. Hau rein, ciao, ciao.